Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast und es liegt eine spannende Woche hinter uns, auch wenn wir oft spannend sagen, aber diesmal war es wirklich spannend. Unser Thema heute, März-5-Punkte-Plan, ein Wahlkampfmanöver auf Kosten der Demokratie. Sehr, sehr großes Fragezeichen. Aber lass uns doch erstmal über was Positives reden. Wie war deine Woche?
Ja, die war ja natürlich geprägt von diesen Dingen, die da so passiert sind. Am Mittwoch die Abstimmung im Bundestag über ja einen Entschließungsantrag der CDU und dann am Freitag ja nochmal dann diese Abstimmung über das vorliegende Gesetz. Mhm. Und das wollen wir ja auch gleich thematisieren. Und ich hatte Plenum in Hannover und dann macht das natürlich auch was mit dem Landtag. Also da sitzt halt auch eine CDU-Fraktion, da sitzt auch eine Grünen-Fraktion und das, was in Berlin passiert, hat natürlich auch Auswirkungen auf Hannover und auch aufs Land. Man hat halt ja auch gesehen, dass es viele gab, die dann spontan zu Demonstrationen zusammengekommen sind unter der Woche. Also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich eine sehr spannende Woche.
Ist so.
Das kann ich nicht anders sagen. Und ich glaube, unser Podcast wird dahingehend dann auch nochmal spannend. Wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen, dass wir uns auch den aktuellen Podcast von Precht und Lanz angehört haben, die ja dieses Thema auch aufgenommen haben. Und auch da hat man schon gemerkt, es passiert was im Land. Es passiert was mit den Menschen, wie wir miteinander reden, wie inhaltlich oder eben auch teilweise emotional. Also da ist die Woche wirklich viel passiert. Und jetzt ist die Frage, was ist bei dir sonst noch so passiert?
Also das Schöne bei Lanz und Precht ist ja, dass sie trotzdem, und da sind wir schon fast im Podcast, einen respektvollen Umgang miteinander haben und dass sie wirklich noch diskutieren. Also dass der eine mal zum anderen sagt, da hast du einen Punkt, das nehme ich an. Oder auch mal, da bin ich nicht deiner Meinung, ohne wütend das Mikrofon hinzuknallen und irgendwas zu machen, sondern die unterhalten, also die diskutieren, so wie ich diskutieren verstehe. Und wir haben diese Woche unseren ersten Küchentisch gelauncht oder veröffentlicht und das machen wir mal mittwochs um 20 Uhr als Sonderformat und das Feedback war toll. Also die Reichweite war toll, das Videomaterial war toll, insgesamt war es toll, sich das auch im Nachgang nochmal anzugucken. Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon. Also ein weiterer ist ja im Kasten, einen weiteren nehmen wir nächste Woche auf und da ist eine tolle Dynamik drin und da freue ich mich echt sehr drüber.
Und an dieser Stelle wirklich mal herzliches Dankeschön, weil du bist ja der Mann am Mikrofon, an der Tonanlage, an der Videoanlage. Du darfst oder musst das alles schneiden. Und wenn man uns kennt, weiß man ja, wir haben immer sehr viel Material, was da so zusammenkommt. Und ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, wie anstrengend und aufwendig das war. Wir haben zwischendurch immer viel Kontakt gehabt und ich habe es mitbekommen von dir, dass es dann manchmal doch gar nicht so einfach war, Bild und Ton übereinander zu bringen. Aber das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr toll geworden.
Dankeschön.
Und ich habe auch viele Rückmeldungen dazu bekommen, dass es stark ist, dass wir auch diese Art von Gespräch, von Unterhaltung machen, also dieses Sonderformat, also diese Küchentischgespräche, die wir auch nicht nur jetzt wegen der Bundestagswahl machen, sondern auch danach weiterführen wollen, weil uns einfach interessiert, was denken die Leute?
Ja.
Was geht ihnen durch den Kopf? Worüber wollen wir so reden? Und du hattest gerade das zweite Küchentischgespräch angesprochen. Das ist ein ganz anderes, also ganz anderer Stil, ganz anderes Thema und trotzdem super interessant. Und auch da hätten wir wieder noch eine Stunde länger schnacken können, oder?
Ja, und das Schöne ist halt, es wird wahrgenommen. Ich war vorhin noch kurz einkaufen, da wurde ich gefragt, Mensch, äußert ihr euch noch zum Thema März? Das fand ich ganz cool. Und wir haben auch Feedback bekommen von unserer treuesten Hörerin, glaube ich. Das ist meine Frau. Und die hat gesagt zum Thema, wir haben ja über Gelbhaar gesprochen und wir haben uns ja das Ziel gesetzt, dass wir Politik leicht verständlich erklären und da war das Feedback, dass wir zu schnell im Thema waren. Also, dass man, wenn man diesen Sachverhalt gar nicht kennt, es schwierig war einzusteigen und das fand ich nochmal recht wertvoll, weil wir sprechen ja immer von Bubbles, also wir sind ja mittendrin als Grüne, bekommen das alle mit und dann sind wir manchmal, gehen wir glaube ich zu schnell rein. Das heißt, einen kleinen Schritt zurück, eben einmal beleuchten. Woher kommt das? Was ist das? Das könnte vielleicht noch helfen.
Das ist gutes Feedback. Für heute gilt das allerdings nicht, denn das ist heute kein Bubble-Thema, sondern das ist heute ein Deutschland-Thema.
Das stimmt,
oder?
Ja. Und das Thema ist irgendwie Sonntag bei mir gestartet. Wir hatten ich glaube, war es Sonntag oder Montag, wir haben eine interne Gruppe Friesland, da hatte ich schon mal das hinterfragt mit Merz und wie das alles läuft und Unterstützung und Zusammenarbeit. Und das hat eine sehr, sehr lange Diskussion losgetreten, das war mir gar nicht bewusst und wollte ich so gar nicht, aber da sieht man mal, wie sehr das schon in einer Partei, in einem Chat polarisieren kann. Und da mag man sich gar nicht vorstellen, was das letztendlich im Land auch auslösen kann.
Also man merkt es ja schon, was es im Land auslöst. Hast du
recht,
und
ja.
Ich kann unter diese Woche erstmal den Strich machen drunter und sagen, es hat ausgelöst, dass viel miteinander gesprochen wurde. Es hat ausgelöst, dass unterschiedliche Positionen auch zugegebenermaßen in unterschiedlicher Heftigkeit miteinander ausgetauscht worden sind und wahrscheinlich auch immer noch werden. Und das ist eigentlich gut. Also, weil wir haben das schon häufiger mal besprochen, dass wir das Gefühl haben, dass die Menschen so ein bisschen die Fähigkeit verloren haben, miteinander zu diskutieren, auch miteinander zu streiten. Wie du das gesagt hast bei Precht und Lanz gerade, die gehen respektvoll miteinander um. Die schmeißen nicht das Mikrofon weg. Also mein Mikrofon hängt hier an meinen Ohren. Also es wäre für mich jetzt auch schwierig, das wegzuschmeißen, aber also im übertragenen Sinne. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir unterschiedliche Positionen haben zu dem, was in dieser Woche passiert ist. Ist total in Ordnung, ist super, ist legitim. Und das ist für mich der Inbegriff von Demokratie. Dass wir diese verschiedenen Positionen haben, dass wir sie austauschen, dass wir dem anderen zuhören und dann vielleicht sagen, okay, da hast du einen Punkt und das kann ich nachvollziehen oder nee, sehe ich anders, weil. Und das ist in dieser Woche sehr, sehr stark passiert, finde ich.
Ja, das stimmt. Es ist auch parteiübergreifend sehr viel passiert. Ne? Also ich habe wirklich das erste Mal die Situation, wo ich von meiner eigenen Partei genervt bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da einfach Dinge laufen, wo ich sagen kann, das kann ich so echt schwierig mittragen, kommen wir gleich nochmal drauf. Also, ich finde es so absurd, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen, dass wir keine Grenzen haben wollen, aber wir bauen immer mehr Grenzen auf, also zwischen Menschen, indem wir sie diffamieren, unabhängig davon, was diese Personen machen. Also es dauert wenige Stunden, da werden Kampagnen losgetreten, jetzt zum Thema Friedrich Merz, auch einmal eben unabhängig davon, dass ich, du weißt das, meine Frau weiß es, ich glaube, alle wissen, dass ich von Friedrich Merz nichts halte und das wird sich auch nicht ändern von der ganzen Führungsriege der CDU. Die sind mir ein Dorn im Auge, weil ich finde, dass sie auch maßgeblich zu der schlechten Stimmung im Land beitragen. Aber das sind ja auch immer nur die Figuren vorne. Also es ist auf kommunaler Ebene, auf Landesebene gibt es einfach viele gute Menschen in der CDU. Und es ist nun mal so, dass du in der SPD hast du Menschen, wo du sagst, die schießen quer, das hast du bei den Grünen, das hast du überall. Und ich finde es erstmal schwierig, eine komplette Partei auf eine Person zu reduzieren, grundsätzlich. Und was ich bei uns so schlimm finde, sage ich mal, dass wir es ja sehr, sehr lange am eigenen Leib mitbekommen haben, dass wir immer wieder als Buhmann hingestellt werden. Also, dass wir zum Beispiel sagen, dass wir immer wieder kritisiert haben, Markus Söder, der macht, also sein Thema ist quasi die Grünen oder sind die Grünen, ne? Dass über einzelne Personen wie Ricarda Lang und so weiter hergezogen wurde.
Aber jetzt ist es umgekehrt.
Und jetzt ist es umgekehrt, ne? Also ich habe einen Post gesehen von jemandem, der bei uns ganz oben in Niedersachsen auf der Landesliste steht, der heute einen Post gemacht hat. Der hat ein Bild von einem Clown und vom Bild von Friedrich Merz gepostet. Ich muss mal eben runterscrollen hier. Ich habe das in meinen Notizen, weil ich da nichts Falsches sagen möchte. Und auf dem Bild steht, also der Clown, da steht der Name Friedrich Merz drunter. Und bei dem Bild von Friedrich Merz steht lächerlicher Clown. So. Und das ist, ich sage bewusst den Namen nicht, weil es mir nicht darum geht, jetzt irgendwie irgendwelche Leute anzugreifen, sondern mir geht es eher darum, einmal die Stimmung zu skizzieren. Das sind Menschen, die für uns im Bundestag antreten sollen, die vielleicht in Koalitionsverhandlungen gehen sollen, die die Menschen vertreten sollen. Und da denke ich mir, wieso macht man sowas? Also was hilft das den Eltern aus Aschaffenburg, die ihr Kind verloren haben, den ganzen? Ich habe mir die Sendung von Markus Lanz angeschaut. Da war Da war ein Vater letztendlich, das war, ich weiß gar nicht, wo das
ist in Brockstedt passiert. In Brockstedt, du meinst den Vater von dem ermordeten Mädchen in dem Regionalzug, ne?
Genau.
Das war sehr bedrückend, ja.
Und ich habe mir das angeguckt und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich mir vorgestellt habe, wie ich handeln würde, wenn mein Sohn erstochen wird. Und das Absurde an dieser Situation war, dass ich zu dieser ganzen Migrationsdebatte noch nie eine so differenzierte Meinung gehört habe. Also da hat sich jemand in einer Talkshow gesetzt, der vor 2 Jahren sein Kind verloren hat und der wirklich differenziert und sachlich über das Thema spricht, während sich die gesamte politische Landschaft in Deutschland in dieser Woche darüber zerfetzt hat. Und da denke
genau,
ich mir,
und der Vater hat ja aufgezeigt, dass es quasi gar nicht um Farben geht. Es geht auch nicht um Herkunft, sondern es geht am Ende nur darum, sind die Menschen gut oder sind sie schlecht oder sind sie böse? Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr.
Ja.
Und genau das ist doch, glaube ich, der Punkt. Und vielleicht sprechen wir jetzt schon wieder so ein bisschen nebulös und in Blasen. Mhm. Kommen wir nochmal kurz zurück. Also wir haben diesen furchtbaren Anschlag oder dieses Attentat, der Mord in Aschaffenburg, der ja letztendlich, glaube ich, Auslöser war für die Migrationsdebatte, die wir jetzt im Land führen, obwohl die CDU und obwohl auch Friedrich Merz am Anfang des Wahlkampfes gesagt hat, Migration soll kein Wahlkampfthema sein.
Genau.
Dann haben sich die Ereignisse leider überschlagen. Das eine ist der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Das andere ist dann jetzt die Problematik mit dem Mord oder mit den Morden in Aschaffenburg.
Ja.
Und dann haben wir einen Bundeskanzler, und das fand ich auch sehr befremdlich persönlich, der sich dann hingestellt hat und ich glaube wortwörtlich fast gesagt hat, ich bin es leid, dass wir immer wieder diese Taten, diese Vorfälle haben.
Ja.
Und ich persönlich finde jetzt dieser Ausdruck, ich bin es leid, das ist etwas, das kenne ich quasi von, wenn Eltern ihren Kindern mal aufzählen, was sie gerade doof finden, was sie gemacht haben. Also ich bin es leid, dass du dieses oder jenes tust.
Ja.
Ich finde nicht, dass das eine, ich persönlich finde nicht, dass das eine angemessene Erwiderung oder Antwort darauf ist, was in Aschaffenburg passiert ist. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt Vater, bist jetzt nochmal in einer ganz anderen Rolle.
Mhm.
Ich bin keine Mutter, aber ich denke, dass es furchtbar ist, wenn du als Elternteil eben diese Nachricht bekommst, dein Kind wurde dort getötet, ob in Aschaffenburg, ob eben Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt waren oder das Mädchen aus Brockstedt, aus dem Regionalzug, was du gerade angesprochen hast.
Ja.
Und dann finde ich, muss Politik darauf eine Antwort haben und muss auch Lösungen finden. Und ich glaube, das ist der Punkt, über den wir gerade in Deutschland streiten. Ich habe das Gefühl, dass Friedrich Merz hätte warten können mit seinem 5-Punkte-Plan. Ich glaube, du kannst uns ja gleich nochmal eben kurz die 5 Punkte nennen.
Mhm.
Aber er hätte vielleicht auch einfach noch die paar Tage warten können, bis die Wahl ist. Dann geht er in in Koalitionsgespräche, möglicherweise mit der SPD, mit den Grünen, vielleicht auch mit der FDP, was auch immer dabei rauskommt. Und dann hätte man zusammen einen Plan entwickeln können. Und ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen, ich weiß es nicht, ich bin da nicht in den Gremien, aber vielleicht hat Herr Merz und auch andere einfach mal gesagt, aber wir reden schon so lange und man hat das Gefühl, es passiert nichts. Und ich glaube, das war der Hintergrund zu sagen, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt was machen und deshalb kommt dann so ein 5-Punkte-Plan.
Ja, seit wir diesen Podcast haben, gab es schon 3, 2 auf jeden Fall, aber ich glaube 3 dieser Anschläge und sprechen jetzt zum 3. Mal darüber und es ist immer so ein Anschlag tritt immer, also das Prozedere ist immer das gleiche. Also ja wirklich, ne? Also als wenn es da wirklich einen genauen Ablaufplan gibt. Man empört sich. Es gibt Ansprachen, die gibt es auf Instagram, dann fährt man dahin, dann gibt es Beileidsbekundungen, dann sagt man, es muss sich was ändern, dann prescht irgendjemand vor mit einem Antrag, dann gibt es einen medialen Aufschrei, dann wird sich distanziert, dann bekundet man sich und am Ende passiert nichts. Und dieses Migrationsproblem, also Migration, jetzt sage ich es auch schon, Migrationsproblem. Migration ist ja nicht nur ein Problem, sondern es ist ja auch eine Chance. Also damit geht es eigentlich schon los, dass ich das auch sage. Ne? Dass man, wenn man von Migration spricht, dann spricht man immer nur von einem Problem. Aber man weiß ja auch, dass wir Migration brauchen. Das heißt, ich selbst bin irgendwie schon so gebrandet, dass wenn ich an Migration denke, dann denke ich ausschließlich an Probleme. Und ich verstehe.
Aber genau das ist doch das Problem von Politik. Dass quasi normale Menschen wie du und ich das dann als Problem wahrnehmen. Das darf doch eigentlich gar nicht so weit kommen. Und das bedeutet doch, dass wir hier ein Handlungsdefizit haben.
Genau.
Weil wenn ich mich drum kümmere, wenn ich ein Problem feststelle und ich sage, okay, ich brauche jetzt X, Y und Z und dann kommen wir in eine Struktur, wo wir es lösen können oder vielleicht nicht lösen, aber vielleicht verbessern können, dann bekommst du als Bevölkerung doch auch mit, okay, da passiert was. Und ich glaube, das ist das große Problem. Weil es jetzt ja im Moment auch so viele Demos gegen die CDU gibt, weil jetzt auch gesagt wird, die CDU ist paktiert hier quasi mit Nazis. Das ist ausdrücklich nicht meine Meinung. Das ist gerade richtig problematisch und das kocht jetzt auch diese ganze Diskussion auf. Und das Schlimme ist ja auch, da wird jetzt gar nicht mehr über die Opfer geredet in Aschaffenburg oder eben auch in Magdeburg oder das Mädchen in Brockstedt und ihr Freund. Das, finde ich, sollten wir doch in den Mittelpunkt stellen. Und wie du das gesagt hast, der Vater von dem ermordeten Mädchen hat Migration gar nicht angeprangert. Er hat nur gesagt, wir müssen Dinge in unserem Land lösen und klären. Ja. Und wenn wir jetzt uns Aschaffenburg angucken und uns den Täter mal anschauen, dann war der ja psychisch krank. Und dann hat das schon eine lange Vorgeschichte. Und der sollte ausreisen, hat dann selber gesagt, er reist aus. Und dann hat man, so habe ich das gehört und vernommen, als Behörde gesagt, okay, Haken dran, dann hat sich das erledigt. Ne? Und dann hat es sich ja eben leider nicht erledigt. Und genau das ist doch das Problem, dass wir ja offensichtlich ja auch mit den Verwaltungen, mit den Kommunen zu tun haben. Und jetzt, bevor ein Raunen durchgeht, wenn man das hört, ich will das gar nicht auf die Kommunen und auf die Behörden abschieben. Das haben im Übrigen einige Regierungsvertreterinnen und Vertreter aus der Bundesregierung getan, haben gesagt, ja, ist ja alles ein Problem von Bayern. Das finde ich genauso unpassend in dieser Situation, sondern es ist ja ein Problem, was wir lösen müssen. Und jetzt kann man schreien und kann sagen, ja, aber dieser ganze Fünf-Punkte-Plan und wir machen jetzt die Grenzen dicht und wir bauen jetzt hier quasi die Mauer auf und es ist alles gegen Migration, löst das Problem nicht. Nee, das löst ja auch das Problem nicht. Nur wenn wir gerade überforderte Strukturen haben und die scheinen wir ja zu haben. Die Leute in den Verwaltungen, die machen nicht mit absichtlich irgendwelche Fehler, sondern weil es vielleicht einfach gerade etwas zu viel ist und weil diese Dinge abgearbeitet werden müssen. Und dann ist doch die Frage, wenn wir überforderte Kommunen haben, und das höre ich ja nicht, weil ich sage, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sondern wenn man sich mal mit den Landrätinnen und Landräten unterhält, mit Bürgermeistern, also alle die das vor Ort ja machen müssen. Auch der Deutsche Landkreistag hat jetzt ja wieder ein Papier rausgebracht an die Parteien jetzt zur Bundestagswahl. Bitte, bitte regelt Migration. Gar nicht, weil wir keine haben wollen, wie du schon gesagt hast. Wir brauchen sie. Es ist auch wichtig für uns. Es ist eine Chance für uns. Die Arbeitgeber brauchen Mitarbeitende. Die wollen das auch unkompliziert machen.
Ja.
Aber wir regeln und wir steuern es nicht. Und das ist ein Problem. Und wenn ich dann zu viele bekomme, die Behörden nicht adäquat quasi bearbeiten können, dann haben wir ein Problem.
Ja, das denke ich auch. Und ich will jetzt ja auch nicht den Thomas Gottschalk machen und sagen, dass man nichts mehr sagen darf. Aber ich finde, uns ist in den letzten Jahren irgendwie der Begriff rechts abhanden gekommen. Ich finde, rechts sein ist genauso eine politische Richtung wie links sein und wie in der Mitte sein. Und es gibt, wenn du rechts bist, ein Spektrum des Rechtsseins ist der Rechtsextremismus. Das lehnt, glaube ich, also das lehnt die CDU ab, das lehnen alle Parteien aus der Mitte. Ich glaube, da muss man sich nicht drüber streiten. Und
ich würde sagen, jede Form von Extremismus lehnen wir ab.
Auch in die linke Richtung tatsächlich, ne? Aber wir haben zum Beispiel Omas gegen rechts, die, wenn man auf der Webseite liest, die sind gegen Rechtsextremismus. Und wenn man mit denen spricht, dann äußern die das auch. Aber das sind die Omas gegen rechts, letztendlich. So. Und wenn ich jemanden habe, der sagt, ich habe konservative Werte, oder ich sage, ich möchte bevor hier Migranten irgendwie aufgenommen werden, möchte ich lieber, dass die Kita ausgebaut wird. Oder mir geht es darum, dass die Gemeinde überladen ist oder so. Dann ist das für mich noch kein AfD-Wähler oder ein Rechtsextremist. Dann ist das einfach jemand, der politisch rechts ist. Und ich finde, das muss man den Menschen auch zugestehen. Und je mehr man diese Ecke verteufelt und sagt, wenn du konservativ bist, wenn du dich dagegen aussprichst, gegen Migration, also man muss sich ja nicht mehr dagegen aussprechen, man muss ja nur irgendwie eine kritische Meinung haben, dann drängt man diese Menschen einfach in die Arme der AfD. Und ich finde, das ist ein riesengroßes Problem, auch ein Problem, was wir Grüne zu verantworten haben, tatsächlich, weil wir rechts mit Rechtsextremismus gleichsetzen. Und das ist einfach falsch. Und das ist meiner Meinung nach ein Grund, warum es diese Debatte überhaupt gibt.
Jetzt gibt's ja aber auch diejenigen, die sagen, die CDU hat mit dem Antrag, den sie am Mittwoch gestellt hat, also mit diesem 5-Punkte-Plan, um Migration zu steuern und zu ordnen, hat Friedrich Merz ja gesagt, ich stelle jetzt diesen Antrag, weil ich finde, dass das in der Sache richtig ist. Mhm. Und wer zustimmt, der kann zustimmen. Und wer nicht zustimmen will, der stimmt halt nicht zu. Aber ich will jetzt auch nichts mehr dran geändert haben. Mhm. Den Punkt finde ich insofern bedauerlich, als dass ich mir wünschen würde, dass man sich zusammensetzt als Friedrich Merz, als Robert Habeck und SPD und gerne auch die FDP und dass man gemeinsam eine Lösung findet. Und daran sieht man ja offensichtlich, wie weit die Positionen auseinander sind, dass man eine gemeinsame Lösung findet, die man dann zusammen vorstellen kann. Und nun ist es ja wohl so gekommen, also ich interpretiere es so, Friedrich Merz ist der Kragen geplatzt. Er hat offensichtlich gesehen, da will man nicht dran arbeiten. Ich will da jetzt aber dran arbeiten. Deshalb stelle ich diesen Antrag jetzt zur Abstimmung, auch auf die Gefahr hin, dass die AfD mitstimmt, was sie auch getan hat. Mhm. Und dann heißt es ja jetzt, okay, die CDU, die reicht der AfD die Hand und die machen gemeinsame Sache. Mhm. Ich finde, zur Wahrheit gehört auch, wenn die FDP nicht mitgestimmt hätte, dann hätten CDU und AfD überhaupt gar keine Mehrheit für so einen Antrag gehabt.
Ja.
Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, hätten wir gerade eine noch laufende Ampelregierung, wie sie eigentlich hätte da sein sollen, dann hätten Grüne, SPD und FDP eine Mehrheit und eben nicht diese wechselnden Mehrheiten, die wir ja jetzt offensichtlich haben. Also ich finde, das gehört, wenn man sich das alles anschaut und versucht, irgendwelche schwarzen Peter zu verteilen, dann finde ich, gehört das auch immer noch dazu, sich einfach mal anzugucken, wo kommen wir denn her? Und jetzt heißt es doch so schön, dass die CDU das gemacht hat, diesen Antrag zu stellen und quasi mit der AfD das zusammen auch auf den Weg bringen wollte oder den Antrag zumindest auf den Weg gebracht hat, dass treibt jetzt die Menschen in die Arme der AfD und das stärkt die AfD. Mhm. Siehst du das auch so?
Nee, ich sehe, dass das Verhalten eines jeden Politikers und Politikerin oder ein Großteil die AfD stark macht. Weil es ist einfach so, dass die AfD hat ja per se eigentlich nichts zu bieten. Das muss man so sagen, wie es ist. Die setzen sich seit sehr, sehr vielen Jahren hin und profitieren einfach davon, dass Dinge nicht richtig funktionieren, weil ich finde, wir haben keine Migrationskrise, wir haben letztendlich eine Vertrauenskrise, weil wenn der kleine Bürger oder die kleine Bürgerin nicht mehr daran glaubt, dass die Politik das Problem lösen kann, dann ist das der Nährboden der Rechten. Und es ist ja auch nichts, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist ja letztendlich eine Sache, die in vielen, vielen Ländern und in unserer Geschichte schon immer so war und was sich immer wieder wiederholt. Wenn die Leute unzufrieden sind, dann steigen einfach die rechten Tendenzen. Und es ist so, dass in vielen, vielen Ländern da einfach falsch mit umgegangen wird. Wir sehen es zum Beispiel in Österreich. Also wir haben ja das, also das ist ja das Absurde. Wir haben das Beispiel direkt in der Nachbarschaft. Also die etablierten Parteien, sage ich mal, die sind sich nicht einig geworden. Die hätten sich einigen können. Das wäre ja...
Ich gehe weiter. Die hätten sich einigen müssen. Da ist doch schon das Problem.
Exakt,
weil quasi die österreichische CDU, SPD und FDP auch wieder alle bei sich selber zu eitel sind und nicht sagen können, okay, wir gehen den Schritt aufeinander zu, damit wir drei die Regierung bilden, damit die FPÖ erst überhaupt gar nicht die Chance bekommt, in diese Nähe zu kommen.
Genau.
Das ist doch der Punkt. Und genau das ist doch die Möglichkeit, dass es auch bei uns passiert. Genau das ist doch der Punkt.
Und das Problem ist, dass es wirklich ein sehr, sehr realistischer Fall ist. Man sagt immer, ja, 2029 könnte es eng werden. Aber die Situation ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Und es ist halt einfach so, dass wir, die CSU distanziert sich von den Grünen. So. Die Grünen distanzieren sich von der CDU. Die SPD, naja, ist ein Fähnchen im Wind. So, ne? Das ist ja auch so. Und wenn man sich das alles mal durchrechnet.
Die FDP kommt vielleicht nicht mehr im Bundestag.
Die FDP, genau, die Linke auch nicht. Also ich halte von beiden Parteien. Wobei, ich habe kein Problem mit der FDP, sondern nur mit Lindner. Das sind alle beides Parteien, die ihre Berechtigung haben und ich finde, die auch wichtig in der Bundesregierung wären. Aber es geht keine Koalition letztendlich an der CDU vorbei. Und wir machen jetzt schon die Türen zu. Und ich mag das auch nicht, wenn irgendwie 4 Monate vor der Wahl schon gefragt wird, okay, würden Sie mit dem oder würden Sie mit dem? Aber es geht ja auch letztendlich um die Glaubwürdigkeit. Also was die Leute von den Grünen, und ich habe heute ein bisschen die Grünen am Wickel, weil mich das wirklich ärgert, die sich jetzt so stark gegen die CDU abgrenzen und sagen, pakt mit den Nazis. So. Wenn wir jetzt mit der CDU regieren, so, dann ist das doch ein Pakt mit denen.
Nach so einer Aussage kannst du es ja eigentlich nicht mehr machen.
Das ist der Punkt, weil dann wärst du ja jemand, der mit denen regiert, die einen Pakt mit den Nazis geschlossen haben. Das heißt, was machen diese Menschen? Treten die ihr Mandat nicht an? Sagen die, okay, ich bin jetzt so konsequent und sage, okay, Opposition wäre in Ordnung gewesen, das hätte ich gemacht, aber jetzt mit der CDU, ich habe mich dagegen positioniert, März wird in 4 Wochen immer noch genau der gleiche sein. Sind die so konsequent und sagen, bis dahin und nicht weiter, ich sage dir nein. Und das ist das größte Problem in der politischen Landschaft, dass da halt so viele persönliche Egos hinterstecken und der größte Mehrwert der Demokratie, nämlich der Mensch, ist auch direkt das größte Problem. Das ist halt einfach so, weil da so viele Eitelkeiten hinterstecken und so viele persönliche Befindlichkeiten, dass das letztendlich, dass es nicht mehr um die Sache geht.
Aber jetzt guck dir an, diese ganze Woche ist vorbei. Die Aufregung ist, glaube ich, immer noch groß. Vielleicht ist es jetzt fürs Wochenende ganz gut, dass sich alle vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen sammeln können. Mhm. Aber wenn man das über die Woche so beobachtet hat, irgendwie haben alle auf Merz rumgeprügelt und auf der CDU, was im Übrigen ja auch die AfD macht. Also aus deren Sicht müssen sie es machen, weil die AfD ist die zweitstärkste Kraft in den Umfragen direkt hinter der CDU. Das heißt, die können sich ja nur auf die CDU einschießen und die können jetzt nur sagen, hier guck mal, der macht so einen Antrag und alle anderen rufen so, oh nein, das kannst du nicht tun und wie hieß es noch, mach es nicht, Herr Merz und so weiter. Also die Frage ist doch, hilft das eigentlich, wenn jetzt gerade alle auf Merz rumprügeln, auf der CDU? Ich meine, wir reden von der CDU. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn jetzt gesagt wird, so wir haben jetzt so diese Unvereinbarkeitserklärung, die wir machen. Ja, hat die CDU ja auch zum Beispiel, dass sie sagt, sie regiert nicht mit den Linken. Zumindest im Osten hatten sie das ja gesagt.
Ja.
So, und wenn wir jetzt anfangen als Grüne und sagen, okay, wir regieren nicht mit der CDU, weil das war ganz böse da mit dem Antrag. Wir regieren natürlich nicht mit der AfD. Wir regieren nicht mit dem BSW. Mit der FDP ist gerade auch schwierig. Die haben uns ja die Ampelkoalition verhagelt. Was bedeutet denn das am Ende für die Demokratie, wenn wir uns alle hinstellen und sagen, mit dem wollen wir nicht mehr reden und der und der und der wollen wir nicht mehr koalieren? Dann ist doch die Demokratie kaputt.
Genau.
Und das ist, finde ich, eine große Lehre aus dieser Woche. Ja, das ist nicht gut gelaufen. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren diese Woche. Die Frage ist nur, was folgt denn jetzt da draus? Und ich habe persönlich das Gefühl, so provokant und für viele Menschen auch schlimm die Woche war, hat es jetzt doch dazu geführt, dass irgendwie direkter und ehrlicher diskutiert wird. Ich habe mir auch die Bundestagsdebatten angehört.
Ich habe sie tatsächlich auch fast alle gesehen, ja.
Auch am Freitag, als es erst diese Sitzungsunterbrechung gab im Bundestag zu diesem Gesetzesentwurf, als man dann ja doch noch versucht hat, irgendwie zusammenzukommen. Das sollte ja eigentlich nur eine halbe Stunde Unterbrechung sein. Am Ende waren es, glaube ich, knapp 4. Mhm. Man ist da nicht zusammengekommen. Danach gab es dann quasi die Generaldebatte. Das war hart. Mhm. Das war auch hart, was da gesprochen worden ist. Aber ich finde, da war mal was. Also da war doch Demokratie, da war doch, wir setzen uns für etwas ein. Mhm. Wir haben Leidenschaft, wir wollen dieses Land gemeinsam gestalten und auch verändern. Mhm. Das ist das, was ich daraus mitgenommen habe.
Ja, wobei, also grundsätzlich erstmal das, was, also wie Merz es gemacht hat mit dem, das ist purer Wahlkampf und für mich ist es einfach der falsche Zeitpunkt und es ist halt auch so, dass man so ein komplexes Thema nicht zwischen Tür und Angel machen kann. Das ist auf jeden Fall mal der Punkt und ich finde jede Debatte, es wird auch von Nebelkerzen gesprochen, also egal wie sehr sich da positioniert und wie sehr da diskutiert wurde, es bringt nichts. Also zu diesem Zeitpunkt, weil wir wissen ja noch nicht mal, ob Merz Bundeskanzler wird oder wie die Konstellationen sind. Auch diese, es war ja in Anführungszeichen nur ein Antrag. Das war halt eine Riesenshow, möchte ich fast sagen. Und wenn ich habe mir den die Ansprache von Alice Weidel angeschaut und ich habe da wirklich Gänsehaut bekommen und auch als ich nochmal meiner Frau gesagt habe, schau dir mal bitte das von Alice Weidel an, weil die stehen da inzwischen mit einer Selbstsicherheit, weil sie einfach genau wissen, was passiert. Und dieser Plan geht einfach auf, weil sie uns immer einen Schritt voraus sind. Und das Absurde ist einfach, niemand möchte mit der AfD regieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, nochmal, ich bin kein Fan von Merz, aber er möchte mit der AfD mit Sicherheit nicht zusammenarbeiten.
Und genau da wäre doch der Punkt, worüber wir gleich nochmal reden müssen, genau. Was ist Zusammenarbeit, was nicht.
Genau, aber der Punkt ist einfach, dass die AfD, ohne dass sie regiert, schon jetzt regiert. Weil sie gibt uns letztendlich vor, was, mit wem wir arbeiten dürfen, was wir gut finden und was wir nicht gut finden dürfen. Also man muss sich, also die Situation, ich habe es mir 3 oder 4 Mal angeguckt, wo der Antrag durchgekommen ist, die CDU, die saß da wirklich bedröppelt da, also hätte nur noch gefehlt, dass sie Tränen in den Augen haben und die AfD hat gejubelt. Und in der anschließenden Pressekonferenz hat Alice Weidel gesagt, die CDU hat abgeschrieben, er folgt der AfD-Fraktion, die CDU hat sich entschieden, unsere Forderungen zu übernehmen. Uns geht es um die Demokratie, also uns geht es um die Sache und die AfD zeigt sich weiterhin offen für alle Anträge. Das hat Tino Chrupalla gesagt. Das heißt, mit diesem ganzen Scheiß, der da verzapft wurde, geht letztendlich die AfD als Sieger vom Platz.
Ja, wobei das Problem ist ja, also ich glaube, wir haben ja alle irgendwie diese Woche sehr viel gehört, sehr viel gelesen, unterschiedliche Quellen. Und es ist ja wohl so, dass die CDU nach Magdeburg und dann in der Zwischenzeit schon auch gesagt hat, okay, wir wollen hier nochmal was wegen Migration machen. Dann kam Aschaffenburg und dann haben sie sich gesagt, okay, da muss auch was raus. Und sie haben ja was erarbeitet, von dem die AfD das wohl wusste. Also in diesen parlamentarischen Kreisen kriegt man das ja auch immer so ein bisschen mit. Und die Sorge bei der CDU war, dass die AfD einen Antrag stellt, mit eigentlich Inhalten, die CDU in der Migrationsdebatte trägt, nämlich der Steuerung, sage ich jetzt mal, der Begrenzung. Die AfD würde wahrscheinlich das alles noch schärfer formulieren und vielleicht auch Punkte mit reinbringen, die CDU nicht mit reinbringt. Das Problem ist nur, wenn die AfD so einen Antrag reinbringt, dann hätte die CDU ja wahrscheinlich von uns allen erwartet, ablehnen müssen. Mhm. Und das wollten sie nicht. Sie wollten das nicht der AfD überlassen, diese Debatte. Und da ist halt die Frage, ist das denn nicht eigentlich richtig? Die ganze Zeit habe ich das Gefühl, tänzeln wir um einige Themen drumherum in der Ampelregierung, auch mit der CDU zusammen. Und so, es wird einfach nicht drüber gesprochen, wie man das halt manchmal in der Familie macht. Unangenehme Themen, man spricht einfach nicht drüber. Ja. Dann sind die halt irgendwann weg. Nee, sind sie nicht. Das ist ja das Problem. So, und die AfD wartet dann einfach nur, die sprechen nicht drüber. Gut, irgendwann machen wir es zum Thema. Genau. Und da ist dann noch die Frage, ist es deshalb klug, dass alle anderen einfach gar nichts sagen, Und damit man wartet, bis die AfD es aufs Tableau bringt und noch mehr Menschen auch anzieht, du hast es ja gesagt, dass es geht viel um Vertrauen und die Menschen vertrauen den anderen dann aber nicht mehr. Und da ist dann halt die Frage, aus der Perspektive, musste es die CDU vielleicht auch einfach so machen, weil sie die Debatte nicht der AfD überlassen wollte und weil sie vielleicht aber auch gesehen hat, dass von den Ampelparteien, beziehungsweise jetzt ist es Rot-Grün, was noch übrig geblieben ist, dass von denen nichts kommt. Und jetzt werfe ich hier mal auch eine steile These in den Raum. Wenn wir uns die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 angucken, dann war die AfD bei 10%. Mhm. Wo ist sie jetzt? Mhm. Also weil man ja auch gerne immer sagt, auch von grüner Seite, CDU macht die AfD stark. Mhm. Ich würde sagen, das kann man auch anders lesen.
Das würde ich auch sagen. Aber das ist ja wieder, letztendlich hat die AfD die CDU getrieben. Das ist es ja so. Also die AfD treibt die Parteien aus der Mitte vor sich her. Und wir kriegen es halt einfach nicht hin, die Oberhand da zu gewinnen. Und
aber dann musst du doch vielleicht versuchen, einfach mal vor die Welle zu kommen, das jetzt so salopp zu formulieren.
Das ist der Punkt, ja.
Und in der Tagesschau, ich weiß nicht, welche Folge es war, vielleicht Mittwoch, vielleicht aber auch Donnerstagabend, gab es einen Kommentar und da hieß es, ob das nicht vielleicht sogar ein Befreiungsschlag war, den die CDU dort vorgenommen hat. Auch wenn sich das ganze Land, glaube ich, jetzt irgendwie erstmal anfühlt, als wenn es in einem Boxkampf war und jeder hat ein blaues Auge davon getragen. Mhm. Aber war es vielleicht am Ende doch der Befreiungsschlag, quasi so dieses, wir holen jetzt den Korken aus der Flasche und wir müssen dieses Kind einfach mal beim Namen nennen, wir müssen darüber reden und jetzt müssen wir beide mal darüber reden, war denn das eigentlich eine Zusammenarbeit in deiner Vorstellung, wie du Zusammenarbeit definierst, wenn die CDU einen Antrag stellt und die AfD stimmt mit? Ist das für dich eine Zusammenarbeit? Die CDU hat gesagt, wir haben vorher den Antrag nicht an die AfD geschickt. Mhm. Die Grünen, SPD, FDP hatten vorher den Antrag.
Mhm. Das war auch der Anstoß in unserer WhatsApp-Gruppe. Für mich ist das keine Zusammenarbeit. Also eine Zusammenarbeit ist, ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mir sehr, sehr viele Definitionen von Zusammenarbeit rausgesucht und ich habe eine, weil ich es nicht auswendig kenne, die lese ich jetzt mal vor, weil ich die am passendsten finde. Zusammenarbeit ist eine Partnerschaft, eine Vereinigung, der Akt, gemeinsam etwas zu produzieren oder herzustellen. So. Das heißt, eine Zusammenarbeit findet nur dann statt, wenn sich beide Parteien bewusst sind oder auch wirklich wollen, dass sie zusammenarbeiten. So, das ist jetzt grenzwertig und ich habe das im unternehmerischen Kontext viel zu spät gelernt. Das hätte mir viel Geld gespart, dass wenn ich etwas mache, dass ich mir immer die extremste Situation vorstelle. Als Beispiel, ich gebe einem Kunden einmalig Rabatt, so 15% bei etwas, weil ich ihn einfach nett finde, würde ich das bei den 100 weiteren auch machen. Würde ich nicht machen, weil wäre ich pleite. So. Und jetzt muss man sich einfach mal letztendlich den Extremfall vorstellen. Und ich finde, das hilft einfach dabei, wenn man einfach mal überlegt, was wäre, wenn wir Grüne oder wenn die AfD so schlau wäre, so schlau war sie zum Glück nicht, sich einfach mal einen Spaß macht und sagt, wir unterstützen ein urgrünes Thema, Energiepolitik. So. Da gehen wir rein, da testen wir mal so ein bisschen aus und wir kündigen vorher an, da gehen wir mit. Liebe Grüne, finden wir gut, so Atomkraft setze ich vielleicht doch nicht durch, erneuerbare Energien, Daumen hoch. Wäre es dann falsch, mit diesen Stimmen diesen Entwurf oder diesen Antrag durchzubringen oder würden wir ihn noch einmal komplett neu umformulieren oder würden wir von diesem Thema komplett Abstand nehmen? Also was sollen wir dann letztendlich machen? Und dann hat die AfD letztendlich gewonnen. Also ohne dass sie regierte, dass sie was zu sagen hat. Sie hat einfach nur damit, dass sie sagt, sie würde da mitstimmen, hat sie uns einfach beeinflusst und manipuliert. Und schon haben wir die Debatte einfach verloren.
Ja, wobei es geht ja nicht nur ums Mitstimmen. Also wir haben das jetzt zum Beispiel im Landtag ja auch so, Rot-Grün regiert in Niedersachsen. Wir haben eine Mehrheit und wenn wir einen Antrag stellen, dann zum Beispiel haben wir jetzt unter der Woche einen Antrag, der heißt Leben retten macht Schule. Das bedeutet, dass du Wiederbelebungsmaßnahmen schon in der Schule lernst, damit du die Furcht davor auch ja genommen bekommst, so eine Herzdruckmassage zu machen und so weiter. Total super Antrag von Rot und Grün. Und jetzt sagt die AfD, finden wir auch gut, können wir auch mitstimmen. Dann ist das erstmal nicht das Problem, weil Rot-Grün hat diesen Antrag gestellt. Rot-Grün hat auch eine Mehrheit. Die AfD kann ja mitstimmen oder nicht. Es spielt einfach keine Rolle. Und das ist halt der Punkt. Also, dass die AfD in den Parlamenten sitzt, auch in den Kommunalparlamenten, das ist momentan nicht zu verhindern, außer die Menschen wählen die AfD halt nicht. Dann ist sie so schwach, dass sie das halt in die Parlamente nicht schafft. Und deshalb können die da auch mitstimmen, können ihre eigenen Anträge einbringen, können aber eben auch bei den anderen mitstimmen. Die Diskussion jetzt, die wir am Mittwoch hatten, war, dass Friedrich Merz auch im Vorfeld gesagt hat, und ich glaube, das ist halt etwas, was er nicht hätte tun dürfen. Genau. Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung. Wer mitstimmen will, der stimmt mit und wer nicht, nicht. Da hätte ein Punkt sein können. Dann wäre das auch, glaube ich, alles noch so halbwegs irgendwie ertragbar quasi gewesen. Dass er dann aber sagt, wenn die AfD mitstimmt, dann okay, dann ist das so. Das war, glaube ich, das Problem. Aber nochmal, nur die CDU, nur die AfD haben keine Mehrheit. Das heißt, ohne dass die FDP am Mittwoch bei diesem Antrag, der ja übrigens auch nichts zur Folge hatte, das war ja auch wieder nur Symbolpolitik, aber dadurch, dass die FDP auch noch mitgestimmt hat, hatten die dann gemeinsam eine Mehrheit. Und das ist das Problem. Du kannst das ja runterbrechen auf Kommunalpolitik. Stell dir vor, in Varel oder auch in Jever, keine Ahnung, einfaches Beispiel, wir hätten einfach noch keine Mülleimer in den Städten. Und dann sagt die AfD, das ist doch irgendwie total bescheuert. Was machen andere Städte? Die haben Mülleimer. Damit die Touristen von ihrem Hund oder was auch immer die Notdurft wegwerfen können. Ja. Wir stellen jetzt den Antrag, wir brauchen Mülleimer in Varel und in Jever. Und dann sagen wir als Grüne, Mülleimer ist eine super Sache, aber der Antrag ist ja von der AfD, geht nicht. Und genau, also ne, können wir nicht mitgehen, müssen wir ablehnen. Und genau das ist ja das, was wahrscheinlich auch viele Menschen, die nicht politisch aktiv sind, da nicht verstehen. Und wir hatten da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Die Frage ist ja, ist es immer wichtig, von wem ein Antrag kommt, wenn er in der Sache gut und richtig ist, dass es dann quasi weitergeht. Und ich glaube, das ist ein großer Diskussionspunkt.
Genau, aber da nimmt man sich einfach die Glaubwürdigkeit, weil mit jedem Antrag, der dann nicht durchgeführt wird oder, sagen wir mal, gekapert wird, neu aufgelegt wird, da geben wir der AfD eine Argumentationsgrundlage und sagen, ja, wir wollten doch. Und am Ende des Tages stellt sich die AfD immer hin, ich habe mir da ein paar Videos angeguckt, auf so, ja, wir wollten doch. Wir sind doch gesprächsoffen. Wir sind doch die demokratisch handeln. Ihr seid doch die mit der Brandmauer, die sich abgrenzen möchte. Das heißt, die Erzählung von der AfD, und ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage, aber die wird immer demokratischer, weil sie sich immer mehr öffnen, weil sie immer mehr Rückenwind haben, weil sie sich das immer mehr leisten können. Und damit drängen sie uns immer mehr in die Ecke. Und wir kommen immer mehr in Zugzwang. Und es ist ja schon jetzt so, dass wir, Stand jetzt, Umfragen von letzter Woche, glaube ich, dass wir tatsächlich keine Mehrheit kriegen werden, wenn wir nur mit zwei Parteien regieren wollen. Das müssten dann tatsächlich drei sein. Das heißt, es könnte ja oder wird vielleicht sogar darauf hinauslaufen, dass es eine Minderheitenregierung wird.
Also es gibt momentan von zwei Parteien eine rechnerische Mehrheit. Das ist die CDU und die AfD.
Genau 50.
Und ich glaube aber Friedrich Merz an der Stelle, dass er sagt, wir werden nicht mit der AfD zusammenarbeiten, wir werden nicht mit der AfD in Koalitionsgespräche gehen, wir werden nicht eine Koalition gründen.
Das glaube ich ihm auch,
Friedrich Merz. Bei allem, wo ich auch sage, so nee, komm, da kann ich überhaupt nicht mitgehen, diesen Punkt glaube ich ihm.
Ja.
Und wenn wir in der Gesellschaft anfangen, diese Dinge auch zu hinterfragen und sie ins Ungewisse, ins Nebulöse zu ziehen, ich finde, dann zerfällt so langsam auch von innen dieser demokratische Gedanke. Weil am Ende wollen wir doch, auch wenn wir jetzt nochmal so zum Thema Migration zurückkommen, weil das war ja der Anstoß des Ganzen. Die CDU, genauso auch wie wir Grünen oder SPD, wir wollen doch alle zusammen ein funktionierendes Land. Wir wollen alle zusammen ein vielfältiges Land. Wir wollen auch zusammen Migration haben. Auch die CDU möchte das haben. Ja. In ihren Anträgen steht ja nicht drin, dass wir keine Menschen mehr haben wollen, sondern der Punkt ist doch der, dass wir, wie hat der Vater von dem getöteten Mädchen aus Bruckstedt das gesagt, wir wollen unterscheiden zwischen guten und zwischen bösen Menschen. Mhm. Wir wollen, dass wir eine Kontrolle haben über das, was hier passiert. Und das ist doch der Punkt, dass Menschen gerade glauben oder vielleicht nicht nur glauben, sondern auch mehr, dass es diese Kontrolle momentan einfach nicht gibt.
Ja.
Sondern dass es eine, vielleicht sogar auch eine Ohnmächtigkeit, ob der Taten gibt, dass Politik Fragezeichen mehr setzt als Ausrufezeichen. Und ich erinnere mich selber daran, dass wir zum Beispiel 2023 gibt es eine Gruppe von Grünen, also von realpolitischen Grünen, die nennen sich die Wertrealos und die haben ein Memorandum mal zusammengefasst, wie man Migration in Deutschland ordnen kann. Also es geht um Humanität und Ordnung, es geht um Steuern, es geht um, wir haben da vorhin drüber gesprochen, wenn die Kommunen überlastet und überfordert sind, wie man das in den Griff bekommt. Da geht es überhaupt gar nicht darum, dass man keine Migration haben möchte, sondern genau da, der andere Punkt. Wenn wir es sortieren, wenn wir es ordnen, wenn wir alle ein gutes Miteinander haben, dann sind doch die Menschen, die wir alle kennen, offen dafür.
Ja.
Ne? Und das ist doch der Punkt. Also wir arbeiten uns doch, weil wir gesagt haben, wir müssen vor die Welle kommen und quasi vor dieser AfD-Welle. Dadurch, dass wir nicht handeln, dadurch, dass wir immer wieder sagen, ach, da ist ja ein Teppich, da können wir es drunter kehren. Dadurch bereiten wir doch der AfD immer die Möglichkeit, nochmal reinzugehen und nochmal reinzugehen.
Ja.
Und das ist doch unser Punkt.
Das ist der Punkt und wir bringen uns immer mehr in die Defensive und das ist halt, Beatrix Storch von Storch war mit Thorsten Frey bei Markus Lanz und da wurde natürlich ordentlich diskutiert und der Thorsten Frey hatte gesagt, hatte über Mehrheiten gesprochen und da sagt die Beatrix von Storch, sagt, ja okay, aber ohne uns bekommt ihr zu dem Thema Migration noch gar keine Mehrheiten. So, und das war so ein bisschen so ein Lyrical Knockout tatsächlich, wo er wirklich mal überlegen musste. Und sagte, okay, eigentlich hat sie recht. Und das ist halt der Punkt, ne? Und die CDU, ob sie jetzt AfD-Inhalte kopiert oder nicht, ich finde, wir lassen uns ja alle so ein bisschen im Thema Migration treiben. Das Entscheidende ist doch, dass man zurück an einen Tisch kommt und dass man eine Lösung aus der Ruhe heraus erarbeitet und vielleicht, wenn es bei finanzpolitischen Sachen und bei allen anderen Sachen, wir können uns weiterhin übers Gendern streiten und so weiter und den ganzen anderen Krams. Aber das Thema Migration ist ja einfach von so zentraler Wichtigkeit, gerade wo es in der EU ja auch immer schwieriger wird, wo wir einen Trump haben, das ist einfach kein Wahlkampfthema. Das ist nichts, was man einfach mal raushaut, um zu polarisieren, sondern das ist einfach etwas, was mit Bedacht gemacht wird. Und wir werden ja, fairerweise werden wir auch keine Lösung finden. Also jeder oder jede, die sagt, die nächste Bundesregierung oder wir als Grüne oder die SPD wird dieses Problem, ich nenne es mal die Herausforderung, in der nächsten Legislatur in den Griff bekommen, die lügen einfach. Und alle, die sagen, dass egal welche Vorkehrungen wir treffen, dazu führen werden, dass nie wieder so ein Attentat stattfindet, die lügen auch. Also das ist ja das Problem.
Aber du sagst, man soll sich zusammensetzen und man soll an Lösungen arbeiten. Und
genau.
Da gehört die CDU für mich natürlich genauso an den Tisch. Das Problem in dieser Woche ist aber, dass ich irgendwie mehr gehört habe von ganz vielen Vertreterinnen von verschiedensten Parteien, auch von den Grünen, die immer nur alle aufgezählt haben, was alles nicht geht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem.
Yeah.
Du, wenn ich das jetzt mal wieder aus dem politischen Kontext rausbringe ins Unternehmerische, und da, wir kommen nun beide mal aus dem Unternehmertum, da sehe ich eine Herausforderung, da sehe ich etwas, was auf mich zukommt, das muss ich lösen.
Mhm.
Und dann setze ich mich ja nicht hin und erkläre einfach, warum ich das alles nicht lösen kann.
Mhm.
Das möchte der Kunde nicht hören, das möchten Mitarbeitende nicht hören, das möchte gegebenenfalls eine Verwaltung nicht hören, warum ich irgendwas nicht lösen kann, weil sie sagen, musst du aber, weil es steht hier, sondern ich muss eine Lösung finden.
Ja.
Und da muss ich für arbeiten und da muss ich mir Partner versuchen, da muss ich vielleicht auch Kompromisse eingehen. Und das erwarte ich von der Politik, das erwarte ich von der CDU, das erwarte ich von den Grünen, von der SPD, von der FDP. Und das muss möglich sein. Und weil du sagst, jeder, der jetzt ankommt und sagt, er hat jetzt die Lösung und in der nächsten Legislaturperiode wird diese Herausforderung Migration gelöst sein. Nein, das wird sie selbstverständlich nicht, aber wir müssen anfangen, Strukturen entsprechend aufzubauen. Wir müssen, wir können ja nicht einfach sagen, wir kriegen es nicht gelöst und deshalb machen wir nichts. Das kann einfach überhaupt nicht die Antwort sein, sondern dass man sagt, okay, wir brauchen vielleicht nochmal ein entsprechendes Migrationsabkommen. Wir hatten mal eins mit der Türkei zum Beispiel. Man hat gesagt, ja, wir wollen noch mal gucken, dass das irgendwie mit anderen Ländern funktioniert. Kriegt man im Moment, glaube ich, nicht so viel mit. Wir haben die Diskussion über sichere Herkunftsländer. Und ab wann ist quasi für uns ein Herkunftsland denn sicher? Und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass wenn du mal schaust, dass es wahrscheinlich nicht viele Länder gibt, in denen es so gut ist wie bei uns. Die Frage ist nur, kann man dann sagen, das alles sind keine sicheren Herkunftsländer? Mein Thema ist ja, dass wir sagen, was alles nicht geht. Und eigentlich finde ich, ist der Job von Politik zu zeigen, was geht. Also wir sagen halt immer, wir wollen gestalten und wir wollen Prozesse in Gang bringen und ins Laufen bringen. Und ich glaube, jeder Politiker, jede Politikerin möchte es irgendwie besser für die Menschen machen, besser fürs Land machen. Und deshalb ist ja auch mein Anspruch, dann zu sagen, okay, dann lass uns das alles mal besser machen und nicht einfach eine Idee von irgendjemandem anders nehmen und sagen, okay, ich gucke da mal drauf, nee, ist alles doof, lege ich zur Seite.
Ja.
Sondern, dass man wirklich zusammenkommt, dass man diskutiert und dass man Lösungen findet. Und bei dem Thema sichere Herkunftsländer ist es ja nun mal so, wenn wir uns in der Welt umgucken, dann gibt es, glaube ich, wenig Orte, an denen es wirklich so gut und so schön ist wie in Deutschland. Und wenn das der Maßstab ist, um andere Länder zu bewerten, dann wird es schwierig, sichere Herkunftsländer zu finden und zu definieren.
Ja.
Was aber ja dann auch bedeuten würde, okay, wir haben den Anspruch, dass wir dann irgendwie alle Menschen aufnehmen wollen, allen helfen wollen. Das bekommen wir hier einfach nicht hin. Also allein schon, weil Deutschland irgendwann platzmäßig nicht mehr ausreicht. Wir haben ja jetzt schon ich nenne das jetzt einfach mal Verteilungskämpfe um Wohnraum, um irgendwelche Termine bei Behörden, um Termine in der ärztlichen Versorgung und sonst was. Darüber müssen wir reden und darüber rede ich nicht, weil ich dann sage, ja, und das liegt an Migration. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass diese Herausforderungen da sind und das müssen wir ansprechen, da müssen wir schauen, wie können wir das lösen.
Ja.
Und das finde ich so wichtig. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass Politik das nicht aufrichtig und ehrlich macht an der Stelle. Und ich war heute bei einer Veranstaltung von der Nordwestzeitung, nämlich bei der Wahlkampfarena in Oldenburg. Und da ist Robert Habeck aufgetreten. Und natürlich hat er auch ein bisschen von der Woche erzählt und was er so erlebt hat und wie das in ihm nachhallt. Und es ging aber auch um viele andere Fragen. Es war ein Landwirt da, der hat ihn was gefragt zum Thema Landwirtschaft und dass man von der Politik mal ein Geständnis haben möchte, so ja, wir wollen euch haben. Wir möchten Landwirtschaft auch in Deutschland haben zum Beispiel. Das war ganz wichtig. Eine Frau war da, die hat erzählt, dass sie ihr behindertes Kind pflegt. Und dass wie schwierig das ist und was Politik da macht. Also es war wirklich ein sehr bunt gemixtes Themenfeld. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass Robert Habeck die Tür auch jetzt, und das finde ich richtig und wichtig, zu Friedrich Merz zur CDU nicht zugeschlagen hat. Er hat gesagt, war nicht gut, was da diese Woche gelaufen ist. Und es wäre natürlich auch schön, wenn jemand anders die Größe hat zu sagen, war nicht ganz so dolle, sorry. Das ist jetzt keine Voraussetzung, um weiter Gespräche zu führen, hat er gesagt, so sinnbildlich. Aber es wäre natürlich schon nett. Aber am Ende des Tages müssen wir unter Demokratinnen und Demokraten, und dazu zählt natürlich die CDU, verhandlungsfähig und auch bereit sein.
Ja.
Und das finde ich wichtig.
Das finde ich auch wichtig. Und da kommt halt das Thema Authentizität und Glaubwürdigkeit wieder rein. Es ist, ich verstehe, dass man sich im Wahlkampf abgrenzen muss. Und das ist ja bis zu einem bestimmten Punkt auch richtig. Aber wenn ich mich halt wirklich 3 Monate richtig am Arsch habe und dann sage ich, okay, das ist das Ergebnis, das haben wir nun mal, man setzt sich zusammen, dann spricht man eine Woche, dann macht man eine Pressekonferenz, dann kommen da alle hin, schütteln sich die Hände und sagen, pff, das waren aber starke Verhandlungen, aber wir haben uns zusammengerauft. Das glaubt doch irgendwann keiner mehr. Das ist einfach mein Problem.
Genau, und deshalb finde ich, um so die Runde zu bekommen, weil wir jetzt auch schon fast wieder eine Stunde sabbeln und wahrscheinlich noch zwei sabbeln könnten, finde ich es so wichtig, dass wir diese Woche, auch wenn sie hart war, wenn sie schwer war, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kommt hier, keine Ahnung, ne, aus dem Boxkampf oder da ist der LKW gefühlt über einen rübergefahren. Aber wir haben miteinander geredet, wir haben hart gestritten, wir haben gerungen. Das wird auch noch so weitergehen. Wir haben immer noch 22 Tage Wahlkampf. Und ja, ich bin mal gespannt, was da die nächsten Tage jetzt noch so kommt. Aber ich finde wichtig, dass wir diese Debatte haben und dass wir ihr nicht aus dem Weg gehen, sondern dass wir versuchen, uns wirklich an einen Tisch zu setzen, dass wir Lösungen finden. Das ist der Job von Politik.
Ja.
Deshalb lässt du dich dahin wählen. Und nicht, um zu sagen, du bist doof, du bist doof, du bist doof und mit dir arbeite ich nicht.
Ja.
Das ist nicht, also zumindest ist nicht mein Bild von Politik.
Genau. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie man das irgendwie zusammenfassen kann. Also was ist, was der Politik irgendwie fehlt. Und ich bin immer wieder zu dem Wort Anstand gekommen. Weil es ist einfach so, dass man, also wir wollen nicht von anderen Menschen irgendwie diskreditiert werden. Also wir als Grüne, das ist einfach kein schönes Gefühl, wenn man beim Wahlkampf stand irgendwie, wenn da jemand vorbeikommt und jemand mir sagt, okay, ich wäre ein ungebildeter Mensch oder ich wäre ein Kriegstreiber oder ich bin dafür zuständig, dass irgendwelche Radwege in Peru gebaut werden. Das ist einfach kein tolles Gefühl. Und mir wäre es halt wichtig, dass man auch auf den großen Ebenen, also Friedrich Merz und Robert Habeck und wie sie alle heißen, dass man ein bisschen zurückkommt und Anstand walten lässt und vernünftig miteinander umgeht, weil die haben nun mal auch einfach eine Vorbildfunktion und die leben auch eine gewisse Kultur vor oder sollten es zumindest tun. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen mehr entgegenkommen würde, wenn man sich wirklich mal, also es scheint ja eine Vereinbarung zu geben, aber wirklich mal eine die Hand im Fuß hat, dass man vielleicht einfach mal Themen ausklammert, wo man sagt, okay, jetzt lassen wir einfach mal diesen Populismus bei diesen Themen raus und da geht es uns wirklich um die Sache. Das würde, glaube ich, schon helfen. Und dann würde sich die AfD wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dahin verkrümeln, wo sie irgendwann hergekommen ist, wenn wir uns einfach einig sind und wenn die Menschen der Politik wieder zutrauen, Probleme zu lösen.
Genau, dann ist das so ein bisschen wie Salz und Pfeffer für eine Suppe. Und ich finde, Salz war jetzt Anstand, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das ist ein sehr großes Wort. Unsere Kampagne von den Grünen ist ja auch ein Mensch, ein Wort, also Anstand. Sehr, sehr schön. Da passt wirklich ganz viel rein. Und ich finde, wenn man noch ein zweites Wort nehmen möchte, dann ist das Machen. Ich möchte einfach, dass wir anständig miteinander umgehen und dass wir machen, dass wir handeln. Weil wenn wir handeln, wenn die Menschen sehen, da passiert was, dann trauen sie auch wieder zu.
Yeah.
Und dann sagen sie auch nicht, ach so, da müssen wir ja die AfD wählen, weil die anderen nichts machen. Genau, das ist der Punkt und da würde ich gerne wieder hinkommen und ich möchte deshalb auch zu quasi Salz und Pfeffer, also Anstand und Machen kommen, weil dazu mein plattdeutsches Sprichwort passt.
Ja, gut eingeleitet.
So, ich musste ja irgendwie den Bogen kriegen. Und dieses Sprichwort, ich habe übrigens eine Rückmeldung bekommen, weil das letzte Mal war das Sprichwort ja so lang und ich habe das nicht auf Deutsch übersetzt. Und da habe ich eine Rückmeldung bekommen, also auf Hochdeutsch übersetzt.
Ja.
Und da habe ich eine Rückmeldung bekommen, warum ich das denn nicht getan habe. Und das letzte Mal war es ja so, guter Verstand unter der Mütze ist ja was ganz Gutes, aber Herz unter der Weste, also ne, dieses Mitgefühl zu haben, das ist noch viel besser. So, das habe ich jetzt hiermit nachgeholt, Entschuldigung dafür. Und heute, weil es geht um Anstand und es geht ums Machen, also ums Handeln, habe ich mir überlegt, ganz kurz, ganz knackig, sabbel nicht, dat geht. Also red nicht so viel, sondern das geht, mach es.
Ja.
Und das finde ich ist, ja, für mich auch so eine Zusammenfassung dieser Woche.
Ja. Gute Zusammenfassung. Und übrigens, alle Sprichwörter gibt es übersetzt. Nicht alle, ein paar haben wir ausgelassen bei uns auf der Website. Das heißt, selbst wenn wir es mal nicht übersetzen, dann findet ihr das auf politikaufsohr.de, kleiner Werbeblock.
Ich habe das Gefühl, wir beide sind ein bisschen kaputt von diesem Podcast, weil ich glaube, auch diese Woche ist nicht spurlos an uns beiden vorbeigegangen.
Ja, das war ein Brett. Also wir hatten ja den Migrationspodcast, da haben wir auch bei der Jahreszusammenfassung im letzten Jahr gesagt, das war so der härteste bisher. Und ich glaube, dieser Podcast wird mit Sicherheit auch kontrovers diskutiert. Ich glaube, dass viele Grüne damit nicht konform gehen. Das ist auch in Ordnung. aber vielleicht kann man das ja zum Anlass nehmen, die einzuladen und einfach darüber zu diskutieren und zu gucken, wie kann man es besser machen, ne? Und dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal sagt, okay, war ein bisschen drüber, man lernt da draus, man macht's besser und dann ist die Sache auch vom Tisch. Das würde ich mir, das erwarte ich von Politik und das erwarte ich auch im gemeinsamen Miteinander.
Genau, und ich erwarte ja von unserem Podcast Politik aufs Ohr, dass wir uns eben auch mit diesen vielleicht nicht so ganz Wohlfühlthemen auseinandersetzen, sondern hier auch mal so hart in die Debatte gehen. Und ich finde, das ist uns heute trotz dieses schwierigen Themas gut gelungen, das glaube ich auch einfach mal so ein bisschen rauszuarbeiten, vielleicht auch einfach mal so auf Sachlichkeit zurückzukommen, ein bisschen das Aufgeregtheitslevel ein wenig runterzuschrauben, dass man wieder miteinander auch reden kann und schaut, wie es dann nach vorne zusammengeht.
Ja.
Das wäre mir wichtig und deshalb danke ich dir für diesen nicht ganz leichten Podcast und für dieses Thema.
Ich danke dir auch, Sina. Ich bin gespannt, wie er ankommt und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und dann sage ich Tschüss.
Tschüss.